Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Und jetzt kommt das Dritte, der Zustand Jerusalems. Nehemia macht sich bei Nacht auf, damit die Sache mit der Stadtmauer nicht zu früh bekannt werden sollte. Das war wohl sein Grund gewesen. Und er wollte den Zustand der Mauern und Tore selbst genau untersuchen und kennen, bevor der Wiederaufbau begann. Er verließ sich auch nicht auf das, was er nur gehört hatte, von anderen. Wir haben ein Kennzeichen in der Bibel für das Wirken Gottes und damit verbunden des Heiligen Geistes. Und dieses Kennzeichen ist immer die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit. Der Widersacher Gottes und ein anderer Geist haben ein anderes Kennzeichen, die Unwahrhaftigkeit. Die Bibel nennt nicht umsonst den Teufel den Lügner von Anfang an. Nun bin ich schon ein paar Mal auf traurige Mitteilungen über Vorgänge und Entwicklungen in der heutigen Christenheit gestoßen. Manchmal scheint eine solche Mitteilung die eigene Sichtweise und Vermutung zu unterstreichen, wenn man wieder irgendwo so eine Meldung hört. Und dann übernimmt man oft das Ganze, ohne wirklich zu prüfen, ob das auch tatsächlich so war, der Wahrheit entspricht. Ich möchte dazu sagen, wenn man es überprüfen kann. Und schon manche Mitteilung hat sich im Rückblick als unwahres Gerücht entpuppt. Ich denke da an einige Dinge, auf die wir ganz konkret gestoßen sind in der letzten Zeit. Und diesbezüglich ist es gut, wenn wir nicht einfach alle Gerüchte vom Hören und Sagen übernehmen. Bevor wir etwas weiter verbreiten, da sollten wir uns wirklich vergewissern, ob das auch der Tatsache entspricht, ob das tatsächlich so ist. Sonst gehen wir dem Widersacher Gottes auf den Leim, auf eine ganz andere Weise und leben nicht in der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit. Nehemia wollte den Zustand der Mauern und Toren Jerusalems genau und aus erster Hand kennenlernen, um zu sehen, wie es wirklich ist. Und um dann die Sache auch selbst anpacken zu können. Ich möchte Ihnen dazu sagen, da darf man auch mal einen Namen erwähnen, dass in dieser Beziehung das Nachrichtenblatt von Ulrich Skambraks Topic vorbildlich ist. Das, was er an Meldungen verbreitet, dass das der Wahrheit entspricht und dass er den Mut hat, wenn eine Meldung nicht stimmt, dass er sie auch widerruft. Ich habe ihm auch schon angerufen wegen Zettel, die mir in die Hand gekommen sind über Meldungen und Vorgänge, wo er zu mir gesagt hat, Vorsicht, das entspricht nicht der Wahrheit. Er hat selbst versucht, diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Also, dass wir hier wahrhaftig sind, selbst in der Wahrheit bleiben. Neil Anderson, ein amerikanischer Seelsorger, er hat 2 Bücher geschrieben über ein befreites Leben in der Nachfolge. Und er schrieb, wenn der Feind eine Gemeinde zugrunde richten will, dann beginnt er meistens so, indem er Unwahrheiten zu streuen beginnt. Dann in einem Ältestenkreis, in einem Verantwortlichenkreis und so weiter. Und dann hat er nachher leichtes Spiel. Ich meine es jetzt nicht nur in Bezug auf Meldungen, sondern prinzipiell. Der Umgang mit der Wahrheit, da zeigt sich immer, welcher Geist am Werk ist. Der Befund Nehemias war sehr traurig. Die Mauern waren niedergerissen, die Tore waren verbrannt. An einer Stelle lagen so viele Trümmer, dass er absteigen musste. Er konnte nicht mehr mit seinem Pferd oder Maultier durchkommen, das er gehabt hat. Es ist wichtig, dass wir die biblische Perspektive haben, vor Augen haben, wenn wir von der Gemeinde sprechen. Die Gemeinde wird zwischen Pfingsten und Jerusalem und ihrer Entrückung aus allen Nationen gesammelt. Die Bibel sagt uns, sie ist der Leib des Christus und hat eine himmlische Berufung. Und aus diesem Grund stellt die Gemeinde Jesu einen Fremdkörper dar. in einer gottlosen und vergänglichen Welt. Und die Gemeinde ist nach dem Neuen Testament nicht unsere Gemeinde, sondern seine Gemeinde. Und deshalb soll sie auch nicht nach unseren Wünschen und Vorstellungen ausgerichtet sein, sondern allein die Ehre und Anerkennung ihres Herrn suchen. Und so hatte Herr Jesus in seiner heiligen Schrift klare Verordnungen für die Gemeinde gegeben, für ihr geistliches Leben, die ihrer himmlischen Berufung entsprechen. Und diese biblischen Anweisungen und die neutestamentlichen geistlichen Prinzipien können wir jetzt mit den Mauern Jerusalems vergleichen, die zerstört waren, welche die Stadt Gottes klar von den anderen Völkern abgrenzen sollte. Und genauso sollen die biblischen Vorschriften die Gemeinde abgrenzen. Und jetzt geht es darum, dass wir sehen, wo entspricht eine örtlich versammelte Gemeinde oder zu der wir gehören, auch unser Leben, wo entspricht es diesen biblischen Anweisungen und wo entspricht es ihnen nicht mehr? Wo sind nur noch Trümmerfelder innerhalb der Gemeinde? Nun hat der Widersacher Gottes natürlich alle Interesse daran, die geistlichen Mauern der Gemeinde niederzureißen. Es kommt dann zu einer Vermischung mit der Welt. Die Gemeinde verliert ihre eigentliche Salzkraft. Sie wird zum Spott und Hohn ihrer Feinde. Das ist auch was Interessantes. Uns wird heute immer gesagt, ja, Christsein heißt, in die Welt hineinzugehen und in der Welt dann aufzugehen, wie das Salz in der Suppe aufgeht. Und nachher schmeckt die Suppe salzig. Aber das ist eigentlich nicht das biblische Bild, sondern das Salz wäre der Fäulnis. Und da, wo die Gemeinde ein klarer Kontrast zu dieser Welt bildet, durch die Befolgung der biblischen Ordnung, da entfaltet sie ihre eigentliche Salzkraft und nicht da, wo sie beginnt, sich in dieser Welt aufzulösen und all diese Mauern niedergerissen werden. Ich weiß nicht mehr, von wem dieser Ausspruch stammt. Es war von einem Franzosen, einem gläubigen Mann, er hat gesagt, eine Christenheit, die sich der Welt anpasst, die wird es leicht haben in dieser Welt, aber keinen Einfluss auf diese Welt ausüben. Eine Christenheit, die sich dieser Welt nicht anpasst, wird es schwer haben in dieser Welt, aber wird Einfluss auf diese Welt ausüben. Der Teufel hat alles Interesse daran, dass die geistlichen Mauern der Gemeinde niedergerissen werden. Dass wir vor Trümmern, bildlich gesprochen, geistlich nicht mehr laufen können. Und so kommt es dann zu einer Vermischung mit der Welt. Die Gemeinde wird zum Hohn und Spott der Feinde. Die richtige Beurteilung können wir aber nur sehen, wenn wir unser eigenes Leben und das Leben der Gemeinde Jesu immer wieder neu im Licht von Gottes Wort betrachten. Es kann durchaus sein, dass wir in einem falschen Eifer Mauern bauen oder an Mauern festhalten, die wir vielleicht gar nicht in Gottes Wort finden. Das kann auch sein im Leben der Gemeinde Jesu, dass sie vielleicht menschlichen Ideen entspringen oder frommen Traditionen, die jetzt nicht biblisch begründbar sind. Und wichtig ist, dass wir uns auch diesbezüglich immer wieder neu von der Bibel her korrigieren lassen. Und wenn wir nun heute die Entwicklung im Licht von Gottes Wort betrachten, gibt es viele Stellen, wo die Mauern in der Christenheit mehr und mehr zerstört sind. Ich habe schon vorhin gesagt, die Anerkennung von der Gesellschaft wird uns immer wichtiger. Und da muss ich ehrlich sein, ich entdecke das auch in meinem eigenen Leben, wie man doch noch oft etwas drauf gibt, ob man jetzt bei anderen, auch bei Ungläubigen, anerkannt ist oder nicht. Von der Bibel her darf es uns eigentlich nur um eine einzige Anerkennung gehen. Die Anerkennung bei Christus. Und deshalb ist niemals wichtig, was Menschen von uns denken. Ganz gleich, ob das ungläubige Menschen sind oder ob das gläubige Menschen sind. Das ist nicht das Wichtigste. Sondern das Wichtigste ist, wie Christus mein Leben sieht und wie er es aus seiner Sicht beurteilt. Und das Gleiche gilt für die Gemeinde. Das Wichtigste ist, wie er seine Gemeinde sieht und wie er seine Gemeinde beurteilt und nicht, wie anerkannt sie ist und was für einen Ruf sie hat. Und wenn wir die Bibel genau lesen, dann werden wir feststellen, dass die Beurteilung des erhöhten Christus sich sehr oft sogar von der Beurteilung der Christenheit unterscheidet. Denken Sie an die sieben Sendschreiben. Da war eine Gemeinde, die war als arm bekannt. So, da hat man fast drüber hinweggeschaut. Smyrna, es war eine der beiden Gemeinden, die keinen Bußruf erhalten, deren geistliches Leben der Herr trotz allen menschlichen Fehlern und Schwächen als gut angesehen hat von der Bibel her. Philadelphia, die zweite Gemeinde ohne Bußruf, wird nicht einmal in der Kirchengeschichte erwähnt. Man findet sie an keiner Stelle der Kirchengeschichte. Man findet andere Gemeinden aus den Sendschreiben. Man weiß nur, dass in Smyrna 11 Christen aus Philadelphia zusammen mit dem bekannten Vorsteher Polycarp 90 nach Christus oder war es 140 nach Christus ihr Leben gelassen haben. Nirgends taucht sie auf in der Kirchengeschichte. Unser Herr hat diese Gemeinde gelobt. Und dann haben wir andere Gemeinden, die Gemeinde in Laodicea, die bekannt war, die zufrieden war mit allem, was sie hatte. Und der Herr Jesus, er hat nichts zu loben an ihr. Und wir haben noch diese andere Gemeinde, die für ihr geistliches Leben besonders bekannt war. Und der Herr Jesus sagt zu ihr, du hast den Namen, dass du lebst. Das war ihr Ruf unter der Christenheit. Und du bist geistlich tot. Lassen Sie mich etwas einfügen. Wissen Sie, was das beste Merkmal ist, dass wir zu Laodicea gehören? Wenn wir uns sicher sind, dass wir selbst Philadelphia sind oder Smyrna. Warum? Weil diese Gemeinde gesagt hat, mir mangelt's an nichts. Und wenn Philadelphia und Smyrna haben keinen Bußruf bekommen, ich möchte auch zu Philadelphia gehören, das ist mein geistliches Anliegen. Aber wenn ich sage, ich bin Philadelphia, dann ist das das beste Zeichen, dass ich von Laodicea bin. Dass wir das sehen. Die Anerkennung unseres Herrn hat sich oft völlig unterschieden von dem, wie Christen die Gemeinde beurteilt haben. Deshalb das Wichtigste ist nicht unsere Sichtweise, sondern seine Sichtweise. Den Generationen vor uns war es das Wichtigste, klar ihren Herrn zu bezeugnen und zu missionieren, ganz gleich, was die Gesellschaft von ihnen dachte. Heute stehen wir in der Gefahr, zu geistlichen Leisetretern zu werden vor lauter Sorge, dass wir sonst mit unserer Umgebung verderben könnten. Es gibt eine weitere Sache, wo die Mauer niedergerissen ist. Wir hören heute immer wieder attraktive Gemeinde für Außenstehende. Also die Leute, wo in die Gemeinde kommen, müssen sich so richtig wohlfühlen zu können, wenn sie in die Gemeinde kommen. Da liegt manchmal schon ein gut gemeintes missionarisches Anliegen zugrunde. Das möchte ich nicht abwerten. Aber die Sache ist verkehrt. Nach meiner Kenntnis des Neuen Testaments hat die Gemeinde nur für einen einzigen attraktiv zu sein, um dieses Wort aufzugreifen. Und das ist Christus, ihr Herr. Wir finden das in Epheser 5, wo das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde mit der Ehe, mit Mann und Frau verglichen wird. Die Gemeinde ist nirgends attraktiv für Außenstehende, nur attraktiv für Christus, ihren Herrn. Fehlende Liebe zu den Verlorenen möchte ich nicht verharmlosen. Und ich muss bekennen, dass das auch in meinem Leben zu wenig vorhanden ist. Aber der Herr Jesus hat gesagt, geht hin. Und ich komme noch darauf, in einer anderen Bibelarbeit, wenn es um die Tore geht in Jerusalem, dass wir hingehen sollen in diese Welt, in diese Umgebung, um das Evangelium weiterzusagen. Aber die örtlich versammelte Gemeinde hat allein ihrem Herrn zu gefallen, sich nach ihm auszurichten, ganz gleich, was die anderen denken. Und in diesem Zusammenhang werde ich immer an die sehr attraktive Gemeinde in Jerusalem erinnert. Also attraktiv in Anführungszeichen. Als dort die Sache mit Hananias und Sapphira geschah, da fanden das die Außenstehenden im heutigen Deutsch klasse. Das war wunderbar. Oder nicht? Wir lesen was anderes in der Bibel. Da sehen wir mal, wie attraktiv die war für Außenstehende. Da heißt es in Apostelgeschichte 4, 11, 13 bis 14. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen. Lassen Sie uns das ganz neu wieder lernen, als Gemeinde allein Christus gefallen zu wollen. Und dann wird er dazu tun. Dann brauchen nicht wir die Gemeinde umfunktionieren, dass die Leute sich wohlfühlen. Die haben sich gefürchtet, als sie es gehört haben. Aber der Herr hat hinzugetan. Ein zentraler Schwerpunkt in den Zusammenkünften der Gemeinde Jesu hat nach dem Neuen Testament das Wort Gottes und die biblische Lehre. Heute ist oft das Wichtigste der Rahmen einer Veranstaltung geworden. Es geht in erster Linie nicht mehr so sehr darum, was gesagt wird, ob das der biblischen Wahrheit entspricht oder nicht, ob das jetzt biblische Lehre ist oder ob das keine biblische Lehre ist. Viel wichtiger ist der Unterhaltungswert geworden, das subjektive Erleben und Wohlfühlen. Sind in einer Gemeinde Leute zum Prediger gekommen und haben gesagt, also die Predigt geht uns zu lang. Wir wollen nicht immer nur angepredigt werden, sondern wir wollen was erleben im Gottesdienst. Wir sind dann die ganze Woche wieder allein und da brauchen wir ein Erlebnis dann, das mit uns in die Woche geht. Das ist heute viel wichtiger geworden, wie der Stellenwert der biblischen Lehre. In diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas anfügen. Die Bibel redet vom Kampf des Glaubens. Heute wird immer mehr vom Fest der Nachfolge geredet, vom Feiern in der Nachfolge und so weiter. Das gehört in diese ganze Wohlfühlgesellschaft hinein. Und ich befürchte, dass dies nicht der biblischen Erkenntnis entspringt, sondern vielmehr einer zeitgeistverfärbten Optik. Dass wir das klar sehen vom Wort Gottes her. Die Bibel nennt uns ausschließlich geistliche Kriterien und Qualifikationen für Älteste und den Dienst der Gemeindeleistung. In den letzten Jahren werden Christliche leider zunehmend nach menschlichen Qualifikationen ausgesucht, nach managementbedingten Qualifikationen, die man aus der Wirtschaft übernommen hat und ob dann einer diesen Qualifikationen entspricht oder nicht. Sicher. Jemand, wo Manager ist, wenn er die geistlichen Qualifikationen hat, dann ist er für das Ältestenamt geeignet. Aber ich bin mir sicher, wenn er die geistlichen Qualifikationen hat, wird er die Gemeinde anders führen wie seinen Betrieb im Management. Die Bibel nennt uns geistliche Kriterien dafür. Die Bibel zeigt uns, wie das Höchste ist, den Willen des Herrn zu tun und Christus mit unserem Leben zu ehren und zu verherrlichen. Heute ist es dagegen sehr wichtig geworden, die eigene Persönlichkeit zu wahren und zu entfalten. Man spricht von den eigenen Gaben, die man entdeckt und so weiter. Ich glaube, wir kommen noch darauf ein anderes Mal. Eigentlich sollte die Bibel unser Leben immer wieder in Frage stellen. Heute beginnen wir dagegen, die Bibel in mancherlei Hinsicht in Frage zu stellen. Das ist auch ein Kennzeichen unserer Zeit. Ja, kann man das heute noch so sehen, wie das der Paulus geschrieben hat und so weiter. Biblische Seelsorge kann nur im Licht der Bibel und in der völligen Abhängigkeit von Gottes Wirken und Tun geschehen. In der Gegenwart wird die Seelsorge immer mehr zu einem Experimentierfeld der unterschiedlichsten psychologischen Theorien. Es ist nicht mein Anliegen jetzt, dass ich Ihnen da einen umfassenden Katalog vorlegen möchte. Das kann ich auch gar nicht. Aber wir brauchen heute von der Bibel her geöffnete Augen, um die Dinge richtig zu erkennen, wo die Mauern von Gottes Wort in Trümmer gelegt werden in unserer heutigen Zeit. Auch in Bezug auf unser persönliches Leben. Vielleicht liegen da die Trümmer auf ganz anderen Gebieten wie von dem, was wir gesprochen haben. Die Bibel redet ja von den Werken des Fleisches und dazu gehören Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien Auch, dass wir unser Leben überprüfen, wo sind da geistliche Trümmer, wo es darum geht, dass geistliche Mauern die Veränderung durch Christus ganz neu zum Zug kommt. Wir, zumindest ich, stehe immer wieder in der Gefahr, dass man aus einer selbstgerechten Haltung die zerstörten Mauern in der Christenheit betrachtet, vielleicht sogar noch Gefallen daran findet. Da ist mir wieder ein Wort aus der Schrift wichtig geworden. Paulus hat in 1. Timotheus 5 zum Timotheus gesagt, mache dich nicht teilhaftig fremder Sünden. Er sagt es dort ja im Zusammenhang mit der Handauflegung. Vorsicht vor vorschnellen Handauflegungen, die nicht biblisch sind. Aber es ist auch wichtig in der Seelsorge, wenn man einiges zu hören bekommt, dass man nicht fremder Sünden teilhaftig wird, dass man das innerlich ablegt. Und auch, wenn wir von diesen notvollen Dingen sprechen, dass wir nicht in falscher Weise Gefallen daran finden, sondern das bei unserem Herrn ablegen können. Der Herr Jesus möge mich und uns immer wieder neu reinigen und in der richtigen Haltung gegenüber ihm bewahren, wenn wir von diesen Dingen sprechen, dass es uns allein um seine Ehre geht und um sein Wort und in die Beugung vor ihn führt. Nehemia erkannte das Ausmaß der Zerstörung, aber er ließ sich davon nicht abhalten, auch nicht von den Feinden. Er vertraute trotzdem seinem Herrn und war bereit, sich gebrauchen zu lassen, dass das Volk Gottes nicht länger Schmach und Schande erlebte. Und nun noch zum letzten, Nehemia, der Mutmacher. Erst als Nehemia das tatsächliche Ausmaß der Zerstörung gesehen hat, hat er andere ins Vertrauen gezogen. Er hätte zwei weitere Möglichkeiten gehabt. Nehemia hätte über die zerstörten Mauer und verbrannten Tore klagen können, dass er am Schluss zusammen mit dem Volk in der Weltuntergangsstimmung versunken wäre. Oder er hätte sagen können, das ist ja gar nicht alles so schlimm, wie ihr meint. Wir basteln da ein bisschen miteinander rum und die Sache kommt schon wieder. Keins von beiden hat Nehemia gemacht. Er nennt die zerstörte Mauern klar beim Namen. Er macht aber allen zugleich Mut, damit sie wieder gebaut werden. Im biblischen Sinn richtet er den Blick der Leute nach vorne, besser gesagt nach oben zu ihrem Herrn, nicht nach vorne, sondern nach oben. Er spricht von Gottes Handeln und Wirken und gibt darüber seinem Herrn alle Ehre. Und es war ihm gegeben, das Volk so zu stärken, dass sie wieder mit ihm anpacken konnte. Ein Aufbruch kann allein unser Herr schenken. Es ist aber mein Wunsch, dass wir alle in der heutigen Zeit im biblischen Sinn zu Mutmacher werden. In Hebräer 12, Vers 12 lesen wir, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmte Knie. Die traurigen Entwicklungen sollen uns ein Ansporn sein, um das persönliche Leben ganz neu von der Bibel her beleben zu lassen. Und wie schön wäre es doch, wenn die Menschen an uns und um uns noch mehr von der Fülle in Christus sehen könnten und noch mehr von dem Reichtum, den wir allein in ihm haben. Und wenn dann andere darüber ins Fragen kämen, über diesen Reichtum in Christus, dass sie sich selbst nicht länger mit einem lauwarmen geistlichen Leben zufrieden geben, sondern sagen, von dieser Fülle, von diesem Reichtum möchte ich auch etwas haben. Das fehlt mir noch. Und dann lasst uns darum beten, dass doch in all dem Zerfall innerhalb der Gemeinde Jesu oder der Christenheit Gemeinden und Versammlungen entstehen, denen es einerseits nicht um die oberflächliche Menschengefälligkeit von heute geht, die sich aber auch nicht von falschen menschlichen Traditionen bestimmen lassen, sondern denen es allein um die Ehre des Herrn Jesus und um sein Wort geht. Und ich habe Ihnen schon gesagt, dass mich das Wort beschäftigt, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und des Totenreichs Pforten oder die Pforten der Hölle, wie Luther übersetzt, werden sie nicht überwältigen. Und das soll uns Mut machen, mitten in dem Zerfall, er wird seine Gemeinde bauen bis ans Ende. Er wird seine Gemeinde zum Ziel bringen. Niemand und nichts kann unseren Herrn daran hindern. Wir wollen keine Schwärmer sein, die irgendwas erwarten, was nicht verheißen ist. Aber lasst uns Mutmacher sein, die an dieser großen Verheißung festhalten. Er wird seine Gemeinde bauen. Und die darum beten, dass diese Verheißung sich auch heute unter uns erfüllt. Damit noch Menschen gerettet werden und dazukommen. Und damit vielleicht ganz neue Kreise entstehen, wo das geistliche Leben weiterfließt. In Esra 4 kam der Mauerbau zu erliegen. Und der Esra fand ein Aufbruch statt. Aber es war ihm nicht gegeben, damals die Mauer aufzubauen. Es wurde gestoppt von dem König. Nehemia hat dann einige Jahre später dieses Werk zum Ziel geführt. Beide, Nehemia und Esra, waren an ihren Herrn hingegebene und von ihm gebrauchte Menschen. Und damit wird deutlich, dass der Mauerbau allein Gottes Wirken war. Und dass wir das sehen, wir wollen in Treue weitermachen. Vielleicht säen wir nur und säen keine Ernte beim Säen. Und später kommen vielleicht andere, denen es gegeben ist, dann von dem zu ernten, was vorher gesät wurde. Es soll für uns eine Ermutigung sein. Unsere Zeit leidet mit ihren Nöten an Menschen, die dieses Anliegen haben, ganz neu, dass der Herr sich etwas erweckt und es mangelt an Vorbildern in der Nachfolge, in unseren Kreisen, wo andere Menschen dadurch ermutigt werden, dem Herrn nachzufolgen. Und beten wir um beides, dass uns der Herr das schenken möge. Auch wenn wir keine Frucht davon sehen, wenn es vielleicht erst später sein wird. Noch etwas können wir von Nehemia lernen. Wie schon erwähnt, beginnt Sanballat und Tobia über den Mauerbau zu spotten und höhnen, um Nehemia zu entmutigen. Ich habe es ja gesagt, er war ein Statthalter, der auch gerne Jerusalem unter seinem Machtbereich gehabt hätte. Und Nehemia antwortet ihm ganz kurz, er spricht von der Hilfe Gottes. Zugleich hat er aber auch den Mut, eine klare Abgrenzung zu treffen. Er betont, dass die beiden weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart zu Gottes Volk gehört haben. Nun steht es uns nicht zu, über Menschen zu richten und das letzte Urteil zu sprechen. Das tut allein unser Herr und das ist seine Sache. Aber wir brauchen in der heutigen Zeit wieder den Mut, deutlich zu sagen, wie ein Mensch gerettet wird, was eine biblische Bekehrung und Wiedergeburt ist und wie er wirklich Teilhaber wird am Leib Christi und an der Gemeinde des Herrn Jesus. Es geht nicht darum, dass wir Schablonen entwickeln, wie eine Bekehrung aussehen muss. Ich habe mit einem jungen Mann, wo ich lange Zeit einen guten Kontakt hatte, wir haben uns dann leider auseinanderentwickelt, er kam in eine Richtung, die nicht mehr gut war, die in eine unbiblische Enge geführt hat. Und er hat mir dann in einem Brief geschrieben, bei einer echten Bekehrung müssen immer Tränen dabei sein, sonst war es keine Bekehrung. Bumm. Das ist eine Schablone, die ist in der Bibel nirgends zu finden. Es gibt Leute, die weinen und es macht ihnen gar nichts aus. Und es gibt andere Menschen, die sind innerlich völlig erschüttert, aber tun äußerlich keine Tränen vergießen. Ich habe das auch schon erlebt bei Bekehrungen. Bei einem Jungen, wo ich überzeugt war, das ist echt, der hat geweint und bekannt und zwar nicht echt. Das war nach wenigen Wochen alles vorbei gewesen. Und andere, wo vielleicht jetzt gar keine Emotionen gezeigt haben, wo es aber durchgegangen ist, im biblischen Sinn, dass wir keine falschen Schablonen machen, aber dass wir wieder ganz klar davon reden, was eine biblische Bekehrung und eine biblische Wiedergeburt ist. Nur so kann neues geistliches Leben entstehen. Und zu einer biblischen Bekehrung gehört eine Umkehr, da gehört ein Einst und ein Jetzt, unabhängig davon, ob das dann bei den Einzelnen mit Tränen verbunden ist oder nicht. Das sind die biblischen Kriterien. Wir brauchen den Mut, hier wieder eine klare geistliche Abgrenzung zu schaffen. Und bei manchen Zeugnissen, die ich gehört habe, möchte auch niemand Unrecht tun, aber manchmal hat man sich schon gefragt, ja, hat die betreffende Person wirklich schon eine Bekehrung, eine Wiedergeburt erlebt. Wir wollen unsere Zeit ernst nehmen und uns selbst, alles, was uns begegnet, im Licht der Bibel prüfen. Dann aber lasst uns geistliche Mutmacher sein, die selbst aus der Fülle in Christus leben und durch die diese Fülle weiterfließen kann. Mutmacher, die im Glauben darum wissen, dass unser Herr Jesus seine Gemeinde auch in unserer Zeit baut und zu seinem Ziel bringt. Und deshalb wollen wir nicht resignieren, sondern treu an dem Platz stehen und an der Aufgabe handeln, die uns der Herr zugewiesen hat. Amen. Dann halten wir noch eine Gebetsgemeinschaft miteinander. Wer noch beten möchte, darf gerne noch beten. Amen. Wir stehen auf und wollen uns zum Segensgruß unter ein Wort aus der Heiligen Schrift stellen. Und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Amen.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.